NDR Kultur. À la carte.
Mit Katja Weise. Wir haben Tom Schilling quasi beim Aufwachsen zuschauen können. So lange ist der Schauspieler schon im Geschäft. Die erste Filmrolle spielte er mit 6, mit Crazy. Wurde er dann 2000 berühmt. Die nächsten Meilensteile waren Oh Boy, es folgten Werk ohne Autor, zuletzt Fabian oder Der Gang vor die Hunde, 1 Million Minuten, Der Pfau und der Serienhit Achtsam Morden. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem ziemlich umfangreichen Werkverzeichnis von Tom Schilling. Heute ist er mein Gast. Ich freue mich sehr, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es klang jetzt so ein bisschen so, als wären Sie schon so ein Dinosaurier im Geschäft. Fühlt sich das für Sie manchmal auch so an eigentlich?
Nee, eigentlich gar nicht, weil ich natürlich dadurch, dass ich so lange das schon mache, aber auch immer der Kleine war. Also in meinem Kopf ist eher, dass ich so der Rookie, der Neuling bin, als dass ich der Dinosaurier bin.
Sie sind, glaube ich, auch in den Köpfen von ganz vielen Menschen immer auch noch als der junge Mann abgespeichert. Ich meine, Sie sind ja auch gerade erst Anfang 40. Ist das gut?
Also ja, das ist ein guter Ausgleich zu dem, was ich von meinen Kindern gesagt bekomme. Da bin ich halt ein alter Sack. Ne? Insofern freue ich mich, wenn mich andere auch noch anders wahrnehmen.
Sie haben unheimlich viele verschiedene Sachen gemacht, nicht nur Filme. Sie machen auch Musik, darüber werden wir sicher auch noch sprechen in dieser Stunde. Haben jetzt auch eine Hörspielserie gemacht für ein NDR und Deutschlandfunk, eine Produktion, auch nicht die erste, es gab auch schon andere Hörspiele. Suchen Sie auch gezielt immer so nach Abwechslung dann mal?
Ja, durchaus. Also ich merke, ich bin totaler Autodidakt und liebe es, mir unterschiedlichste Sachen selber raufzuschaffen. Und die kommen dann eher so zu mir, ne? Also zufällig. Und ich denke mir, und manchmal habe ich das Gefühl, ja, das könnte ich vielleicht auch. Und dann will ich das probieren und dann verbeiße ich mich darin. Hörspiel und Film ist natürlich sehr nah beieinander. Ich mache das auch schon lange. Ich liebe Hörspielarbeit insofern, als die Sachen, die ich manchmal beim Film sehr belastend empfinde, die fallen da alle weg. Nämlich die sehr häufige Wiederholung, ne? Also man muss jetzt nicht so viele Takes sprechen beim Hörspiel, weil es halt nicht aus vielen unterschiedlichen Perspektiven gecovert werden muss, eine Szene. Außerdem das ganze Gewusel, Maske, Kostüm und vor allem halt diese Kamera, die eigentlich, glaube ich, das fieseste Instrument ist für Schauspieler. Also, oder da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ne? Also, das sich vor der Kamera richtig wohl zu fühlen und irgendwie all das ausblenden zu können, das gelingt halt wirklich nicht allen Schauspielern. Und beim Hörspiel hast du halt diese Hürde nicht und deswegen macht es totale Freude und man kann irgendwie viel, viel befreiter manchmal auch arbeiten.
Ich habe gedacht, Sie hätten so eine Art Liebesbeziehung zur Kamera.
Nee, es ist, ja, also habe ich auch. Ich würde sagen, dass ich halt mit der Zeit irgendwie das trainiert habe oder das, beziehungsweise ich schon etwas habe, da will ich jetzt nicht zu bescheiden sein, was die Kamera mag. Aber oft ist es auch ein großer Kampf. Meistens halt, wenn das Material nicht so gut ist oder wenn die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, man nicht die gleiche Sprache spricht. Wenn man anfängt, sich unwohl zu fühlen, dann sieht die Kamera halt alles. So, meiner Meinung nach.
Und Sie haben am Ende im Schnitt natürlich nicht die Chance zu schneiden. Das tut ja jemand anders.
Das ist auch schlimm. Da muss man sehr viel, ja, da muss man viel, viel, viel Kontrolle abgeben. Genau. Mhm.
Sie haben Musik mitgebracht für diese Stunde NDR Kultur à la carte. Wir fangen an mit Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore mit Gute Nacht aus dem Zyklus Winterreise von Franz Schubert. Warum?
Also die meiste klassische Musik habe ich über Filme entdeckt. Also weil bei uns zu Hause wurde keine klassische Musik niemals gehört. Mein Vater hat immer gesagt, das macht ihn aggressiv. Und in Filmen wird sie aber ganz toll eingesetzt. Die Winterreise hört man in vielen Filmen. Aber es gibt auch einen von Hans Steinbichler, ein deutscher Regisseur, der heißt auch Die Winterreise. Und da habe ich Josef Bierbichler am Klavier den Leiermann singen und spielen hören. Und das hat mich damals so beeindruckt. Und da habe ich zum ersten Mal, ja, mit so Anfang 20, Die Winterreise von Schubert gehört. Und da wusste ich sofort, oh Mann, das ist Wahnsinn. Das ist ja das Äquivalent zu dem, was ich sonst so gehört habe. Ja, also Nick Cave und Leonard Cohen und so. Und das hat mich total beeindruckt. Und ja.
Wir hören jetzt nicht den Leiermann, sondern Gute Nacht.
Auch toll, ja. Thank you.
Kannst du dir gute Nacht, damit du mögest ziehen, an dich hab ich gedacht, an dich hab ich gedacht.
Dietrich Fischer-Dieskau begleitet von Gerald Moore mit Gute Nacht aus der Winterreise von Franz Schubert hier bei NDR Kultur à la carte. Ein Wunsch von Tom Schilling. Ich habe mich gerade kaum getraut, Ihnen beim Zuhören zuzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, Sie haben mit geschlossenen Augen gelauscht und waren ganz woanders. Hören Sie oft mit geschlossenen Augen Musik?
Ja, klassische Musik, ja schon, doch. Ja. Man hört ja heutzutage irgendwie leider so selten wirklich konzentriert Musik und deswegen freue ich mich jetzt auch, das Stück nochmal zu hören. Also ich habe es jetzt auch länger nicht gehört und ich freue mich dann halt einfach, ich habe so viele Erinnerungen daran, ich habe das auch auf dem Klavier mir mal beigebracht und könnte es jetzt nicht mehr spielen, ich habe es einfach ewig nicht gespielt und ich kann auch nicht vom Blatt spielen, ich müsste es mir jetzt wieder erarbeiten, aber ich freue mich halt einfach über diese Melodie und Akkordwechsel von Schubert und freue mich über das Moll-Dur-Moll-Ende und so. Das ist irgendwie, das zerreißt mir das Herz.
Ja. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es nicht immer eine Liebesbeziehung ist, die Sie zur Kamera haben. Sind Sie ein Mensch, dem das Hören sehr wichtig ist?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mich mal gefragt, worauf ich eher verzichten könnte, auf Sehen oder Hören. Ich glaube, ich würde lieber erblinden, als mein Gehör verlieren.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie gerne Hörspiel machen, gerade weil dann die Kamera nicht dabei ist. Ist das auch eine andere Art der Konzentration dann vielleicht?
Also die Arbeit als Schauspieler empfinde ich als, man muss immer wirklich dazu sagen, wenn man sehr mit dem Material kämpft oder wenn es halt nicht richtig toll ist, dann kegelt einen es schnell raus. Insofern ist es für mich ein Hochleistungssport manchmal, weil oftmals ist das Material halt nicht so perfekt, wie es sein könnte und auch die äußeren Umstände stimmen nicht und dann muss ich mich wirklich wahnsinnig doll konzentrieren, dass ich all das abrufen kann, was ich möchte in diesem kurzen Moment. Es ist halt nicht wie Theater oder wie Hörspiel. Es ist halt nicht, dass man auf die Bühne kommt und dann sind ganz viele Sachen egal, weil keiner mehr irgendwie dich ablenkt oder keiner mehr irgendwie, sondern dann surft man auf so einer Welle. Und Film ist für mich, ich muss immer total bei mir bleiben. Sehr anstrengend.
Waren 4 Wochen Hörspiel Entspannung, aber so das dann auch nicht, oder?
Da ist es eher, also die ersten 2, mir ging dann auch die Puste aus. Also man muss sagen, die Erschöpften ist auch wirklich ein ungewöhnlich langes Hörspiel. Also normalerweise haben die Arbeiten, die ich gemacht habe, selten länger als 1 Woche Aufnahmezeit gehabt für mich als Schauspieler. Hier hatten wir, glaube ich, einen Monat Aufnahmen. 10 Teile, ich weiß gar nicht, Sie wissen es besser.
Eine gute halbe Stunde.
Gute halbe Stunde.
Jeweils ist eine Hörspielserie von NDR und dem Deutschlandfunk, Die Erschöpften von Oliver Sturm.
Ja.
Und Sie sind eben, oder sprechen die Hauptrolle, sprechen, spielen.
Beides, ja.
Beides. Und es ist eine Dystopie, aber relativ nah dran, also spielt im Jahr 2026. Und man geht davon aus, dass wir alle so erschöpft sind von diversen Krisen, die wir ja nun auch alle gerade erleben, teilweise hinter uns haben, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, Urlaub zu machen. Deswegen ist ein neues Gesetz verabschiedet worden, ein Urlaubsgewährungsgesetz. Das heißt, jeder, der Urlaub machen möchte, muss ein ärztliches Attest vorlegen, um zu beweisen, dass er auch in der Lage ist, Urlaub machen zu können. Und wenn er das nicht kann, dann kommt er erst in so eine Art Pre-Holiday-Urlaub, wo er Urlaub machen lernt. Sie sind Sven Schmitz, der genau in so einer Einrichtung landet. War das eine Idee, mit der Sie sofort warm geworden sind?
Ja. Ja, na klar, das ist ja nicht so fern von meinem Leben, ne? Also, oder von unserem, würde ich jetzt sogar mal behaupten. Also, das ist natürlich eine erste Weltproblematik. Dieses Erschöpfungssyndrom, glaube ich, ist auch nicht die erste Arbeit, in der ich mich damit beschäftige. Es scheint den Menschen so ein bisschen unter den Nägeln zu brennen. Also, ich habe jetzt das Hörspiel gemacht, Die Erschöpften. Und ich finde es total lustig. Es gibt ganz viele Referenzen, über die man sich freuen kann. Also es gibt unglaublich viele Ebenen und so. Und natürlich geht es letztlich auch um den Zauberberg von Thomas Mann.
Ja, das ist die Folie, die so dahinter steht. Also manche Figuren tauchen auch wieder auf, die auch im Zauberberg auftauchen. Ja. Ich wollte sie nicht unterbrechen.
Genau. Und das finde ich ganz toll, weil sie wirklich auf seine Art und Weise, wie Oliver Sturm sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist seine ganz eigene. Dann habe ich einen ganz anderen Film gemacht, nämlich 1 Million Minuten, der sich aber letztlich auch mit diesem Thema, aber durch eine andere Brille, ja, oder für ein anderes Publikum damit beschäftigt und die Serie Achtsam Morden natürlich auf eine schwarzhumorige Art und Weise.
1 Million Minuten letztes Jahr ins Kino gekommen, sie an der Seite von Caroline Herfurth als ja letztendlich überforderter Vater. Mhm. Achtsam Morden auch der überforderte Vater. Und jetzt
Anwalt.
Mhm. Anwalt. Ja, jetzt sind Sie Unternehmensberater und haben noch keine Familie.
Ja.
Aber mir ist auch aufgefallen, versuchen Sie erstmal nichts zu tun, was Sie nicht wollen. Das ist ein Satz, der genau so in Achtsam Morden fällt.
Ja.
Und jetzt eben wieder auch in Die Erschöpften.
Ja.
Haben Sie das mal geschafft, wenn Sie sich jetzt schon so viel damit auseinandersetzen?
Nichts zu tun, was ich nicht will. Mhm. Nee, gelingt mir gar nicht. Also sie erwischen mich ja auch zu einem Zeitpunkt, wo mir alles, also beruflich alles ein bisschen über den Kopf wächst gerade.
Warum?
Es hat mit Doppelbelastung, glaube ich, zu tun. Also meine Frau und ich arbeiten gerade sehr intensiv. Insofern als nicht nur zeitintensiv, sondern auch die Arbeit, die man dann irgendwie im Kopf mit nach Hause nimmt. Und wenn sich die Gedanken immer wieder, obwohl man eigentlich schon was anderes tun sollte, was natürlich nicht sehr achtsam ist, ne? Also wenn ich Abendessen zubereite, sollte ich Abendessen zubereiten und nicht über irgendwelche Drehbuchproblematiken nachdenken.
Mögen Sie uns mal erzählen, was dieser Sven Schmitz für Sie für eine Figur ist?
Ich finde, die Leute sind immer, was sie tun. Ne? Es gibt ja diesen Begriff, glaube ich, der Deformation professionell. Er ist Unternehmensberater und ist ein sehr pragmatischer Mann, der glaubt, alles unter Kontrolle zu haben und der die Welt irgendwie in eine Excel-Tabelle sortieren kann. Und innen drin ist er aber so ein Mann, der, glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem Verschmelzen hat. Und eine Sehnsucht danach, irgendwo anzukommen. Also er ist in einer toxischen Beziehung mit einer Frau, die ihm nicht gut tut und verliebt sich dort dann wiederum in eine Frau, die auch eher fragwürdig ist. Und er ist, wie so viele Figuren, die ich mag, irgendwie lost, verloren im Leben. Und noch besser finde ich die Figuren, die es nicht wissen, dass sie es sind.
Wenn Sie den ja jetzt nur sprechen und wir den ja auch alle nicht sehen, also ihn möglicherweise automatisch mit Ihrem Gesicht in Verbindung bringen, ist es für Sie wichtig, wie diese Figur aussieht? Machen Sie sich da irgendwie eine Vorstellung?
Nee, ich spiele die Figuren tatsächlich immer alle durch mich hindurch. Also die sind immer ich. Es gibt ja diesen also manche Leute sagen ja, das spielt ja immer nur sich selbst. Ich finde das schwer genug, etwas von sich in eine Rolle zu geben. Aber insofern denke ich, dass der schon so aussieht wie ich. Aber ich denke eigentlich gar nicht so darüber nach, wie der aussieht, sondern einfach nur, was er denkt, wie der fühlt. So.
Sie haben sich auch Chopin gewünscht. Das Prélude E-Moll, Opus 28, Nummer 4. Hier gespielt jetzt von Daniel Barenboim.
Das Stück spiele ich selber gerne auf dem Klavier und Chopin weiß ich immer mehr zu schätzen.
Tom Schilling, Sie haben gerade gesagt, Sie haben das auch selbst gespielt, dieses Prälude von Chopin. Üben Sie gerne?
Ja, doch. Ich übe gerne. Zum Leidwesen der Familie, weil Üben ist natürlich immer nervig für die Mitbewohner. Aber wo andere sagen, oh Mann, jetzt muss ich wieder üben, das ist für mich kein Problem. Ich kann mich da irgendwie ewig drin versenken und versuchen, eine Phrase irgendwie besser zu spielen oder mir irgendwie überhaupt erstmal was beizubringen.
Ist das dann vielleicht so eine Art musikalische Meditation, weil Sie ansonsten den Kopf komplett frei haben müssen oder eben an nichts anderes denken können?
Genau das ist es, ja. Das ist für mich auch wirklich Freizeit.
Wie sind Sie zum Klavierspiel gekommen? Weil Sie ja vorhin gesagt haben, Sie sind Autodidakt in jederlei Beziehung.
Spät, als ich so 20 war, glaube ich, habe ich auch schon 2 Jahre nicht mehr bei meinen Eltern gelebt. Und da hatte sich meine Mutter ein E-Piano gekauft, um sich nochmal das Klavierspiel beizubringen mit Hilfe einer Lehrerin. Und da bin ich dann immer zu meinen Eltern gefahren, weil ich irgendwie gerne Klavier gespielt habe. Und wenn die irgendwie noch auf der Arbeit waren, habe ich tagsüber dort geübt.
Wenn Sie jetzt eine Produktion vor sich haben, also egal ob jetzt Film oder Hörspiel, wie bereiten Sie sich da vor? Gibt es da ein bestimmtes Muster oder kann man das gar nicht so sagen?
Also nee, Muster gibt's nicht. Jeder Film, jede Rolle braucht was anderes. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwas muss passieren. Zu einfach darf es nicht sein, aber manchmal ist es, glaube ich, auch sehr einfach. Also zum Beispiel so ein Film wie Oh Boy, den musste ich nicht vorbereiten, weil manchmal ist das Leben, was man da vorgelebt hat, die Vorbereitung. Mhm. Ja, also, und dann gibt es andere Filme, die muss man halt irgendwie, das liebe ich auch, da kann man viel recherchieren. Also ein Film, den ich sehr mag, ein lustiger Film, eine Komödie, eine von den wenigen guten, finde ich, heißt Die Goldfische. Da spiele ich auch einen Investmentbanker, aber der verunfallt. Und da war ich eine Woche im Krankenhaus in Marzahn auf der Station für Rückenmarksverletzte, weil ich dort erfahren wollte, wie das ist für frisch verunfallte Menschen. Und ich habe da so viel mitbekommen und ich mache mir da nicht Notizen, aber ich beobachte einfach nur und bin so wie so ja, ein Journalist sozusagen dabei oder wie ein Autor und weiß aber irgendwie, das wird alles in mich fließt so rein und in dem richtigen Moment kann ich dann das abrufen. Und solche Sachen liebe ich auch. Aber das braucht natürlich nicht jede Rolle.
Haben Sie jetzt für die Erschöpften den Zauberberg gelesen? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der schon wie so eine Folie da drunter liegt.
Nee. Nee, ich fühlte mich gewappnet mit den Arbeiten oder mit meinem eigenen Empfindung. Und den Zauberberg muss ich mir jetzt mal noch vornehmen.
Wie muss ich mir denn das jetzt eigentlich vorstellen, um nochmal auf die Hörspielproduktion zurückzukommen, wie die entstanden ist? Weil Sie sind ja nicht nur Sven Schmitz, sondern Sie sind auch der Erzähler dieser ganzen Geschichte. Das heißt, Sie sind einfach wirklich immer da. Und sind Sie dann für die Szenen, die Sie mit den verschiedenen Figuren haben, also Professor Behrens ist wie beim Zauberberg auch hier der Leiter dieses Hauses Müßiggangs oder Klavdia Schoschar kommt auch vor, wie schon bei Thomas Mann. Haben Sie dann mit denen einzelne Tage gehabt oder wie war das?
Ja, genau. Wir haben ein ganz, ganz tolles Studio in Berlin-Kreuzberg gehabt, in so einem Hinterhof mit einem großen Flügel drin, ein Steinway, auf dem man ab und zu, wenn man Pause hatte, klimpern durfte. Und dann kommen, je nachdem, welche Szene aufgenommen werden soll, mal ein Schauspieler. Manchmal waren wir aber auch tatsächlich zu 10 dort. Und manchmal bin ich halt nur alleine als Erzähler. Aber das finde ich auch so toll bei Hörspielen. Manchmal kennt man auch gar nicht die Besetzungsliste und freut sich dann, wer da durch die Tür kommt und sagt, ja, Mann, wir haben so lange nicht gearbeitet. Und genau, Sebastian Blomberg hat super gut diesen Dr. Behrens gesprochen. Wahnsinn. Toll.
Hatten Sie eigentlich je Vorbilder?
Ja, doch. Finde schon viele toll. Also ich finde ganz, ganz, ganz viele toll. Ich vergesse es auch immer. Aber das amerikanische Kino der 60er, 70er vor allem hat mich schon sehr geprägt. Also die, auf die sich, glaube ich, auch alle total einigen können. Ne? Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Liegt aber auch natürlich an den Filmen, die da wahnsinnig toll waren. Und jetzt muss ich sagen, Leonardo DiCaprio ist einfach unschlagbar, finde ich.
Robert De Niro kriegt die Ehrenpalme in Cannes in diesem Jahr.
Toll.
Wir hören nochmal Schubert. Und zwar ein Ausschnitt aus dem 2. Satz des Streichquartetts Der Tod und das Mädchen mit dem Alban-Berg-Quartett. Musik
Gut, ne?
Ja, NDR Kultur à la carte mit Tom Schilling. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Schubert ist wichtig für Sie. Die Winterreise hier jetzt, ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Der Tod und das Mädchen. Genauso wie auch Nick Cave und Leonard Cohen. Das ist schon Musik, in der auch immer ein Schmerz inne wohnt, oder?
Ja, total. Also in der Musik liegt, glaube ich, alles drin, so was Leben so ausmacht. Und dazu gehört ja auch der Schmerz und der Makel, das Unvollkommene, die Trauer loslassen. Für mich ist Schubert immer so das, was im Englischen Divine Homesickness genannt wird. Also das, er ist ja auch sehr früh gestorben, aber jemand, der auf dieser Welt irgendwie unvollkommen ist und der so nach irgendwas immer strebt und irgendwas fehlt. Und diese Spannung, wenn was fehlt, irgendwie lässt dann aber auch wahnsinnig intensiv leben. Ne? Ich liebe diese Musik, also auch wenn sie für viele irgendwie schwer ist oder ja, und oder das schwere Themen sind. Ne?
Würden Sie sagen, Sie sind ein Perfektionist?
Auf jeden Fall, ja klar. Ja. Mhm.
Und wie oft scheitern Sie an Ihren eigenen Vorstellungen?
Permanent.
Aber das gehört dazu, oder?
Oh, offenbar, ja. Ist das that's life, ja.
Wie ist es, wenn Sie jetzt selber Musik machen? Also nicht jetzt Klavier spielen alleine zu Hause, sondern Sie haben ja auch eine Band, mit der Sie schon lange Musik machen, eine ganz andere Art jetzt als klassische Musik. Ich weiß nicht, haben Sie es Dark Folk mal genannt?
Ja, Doom Folk.
Doom Folk. Ja. Was suchen Sie da?
Da versuche ich danach, mich meinen Gefühlen, ohne dass ich ein anderes Vehikel dazu benutzen muss, also wie Film oder Hörspiel oder so, so unverstellt wie möglich Ausdruck zu geben. Stimmt natürlich auch nicht ganz, weil ich bin ja sehr limitiert, was mich als Musiker angeht. Ich würde auch niemals behaupten, dass ich ein guter Musiker bin. Aber was heißt schon gut? Also ich glaube, ich war nie an Perfektion im Sinne von jemand zeigt, wie toll er singen kann oder wie toll er Klavier spielen kann, interessiert, sondern Perfektion immer dahingehend bezogen, dass das, was man ausdrücken will, dass es unverstellt ist, eine Haltung hat.
Insofern sind Sie aber ja als Musiker letztendlich sehr viel schutzloser, als wenn Sie sich den Mantel einer Rolle überlegen können, oder?
Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Wie sind Sie
mehr auf? Man selbst, auf jeden Fall. Als Musiker, als Schauspieler bin ich ja. Lars Eidinger hat mal den tollen Satz gesagt, den ich total unterschreiben kann, ist, dass er interessanterweise in den Rollen mehr er selbst ist als im Leben oder das Gefühl hat. Und ich glaube, was er damit eher sagen will, ist, dass wenn wir so ganz unverstellt sind, zum Beispiel, ich fühle mich super unwohl, wenn das ist gut hier so, also reden. Aber wenn ich in einer Fernsehshow bin, dann sterbe ich 1000 Tode. Und das liegt daran, dass diese Kameras mich schutzlos ohne eine Rolle, also scheinbar ohne eine Rolle, dass ich dort keine Rolle spielen kann. Und als Musiker bist du genauso schutzlos. Stehst dort auf der Bühne und trägst die Lieder vor, die du selber geschrieben hast.
Und trotzdem suchen sie ja die Auftritte.
Eine Zeit lang, ja. Jetzt haben wir es schon lange nicht mehr gespielt.
Ist es vorbei?
Vorbei, wer weiß das schon. Wir waren ja nie eine besonders produktive Band, würde ich sagen. Wir haben zwei Alben gemacht, eins 2017 unter dem Namen Tom Schilling and the Jazz Kids und eins 2021 unter dem Bandnamen Die andere Seite. Das heißt, noch sind wir im Soll. Also jetzt könnte mal das nächste Album kommen, aber ich habe lange nicht Musik geschrieben.
Und es klingt jetzt auch nicht so, als würden Sie zwingend dann wieder dahin drängen oder haben Sie einfach zu viele andere Sachen zu tun?
Im Moment habe ich mich dem Schreiben ein bisschen verschrieben und bin irgendwie Drehbuchautor geworden und habe da große Freude daran, mehr zu schreiben. Vielleicht auch irgendwann einen Roman.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich glaube, es ging los bei Achtsam Morden. Ich sollte zum Casting kommen. Und habe gesagt, ja, okay. Aber dann meinte der Regisseur, lies dir mal vorher den Roman durch. So. Ja, war ich dann so total begeistert, habe gesagt, ja, aber das steht nicht in den Drehbüchern. Wir müssen das ja irgendwie, das ist der Geist von dem Buch ist dort nicht drin. Wir müssen das schaffen, das filmisch umzusetzen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob man einen Roman hat oder ob man eine Drehbuchvorlage hat. Also es war nicht ganz einfach. Und dort habe ich dann zum ersten Mal in der ersten Staffel auch viel kommentiert, viel angemerkt, viel auch kleine Szenen selber geschrieben. Und das wurde immer größer. Ich glaube, ich kann halt Szenen schreiben. Ich kann halt das, was manchmal sehr papierig klingt, das kriege ich hin, weil dass es mehr aus den Figuren herauskommt. Und das macht mir gerade Freude.
Jan Liszicki mit dem Nocturne Cis-Moll Opus Posthum von Frédéric Chopin. Auch das ein Wunsch von Ihnen, Tom Schilling. Können Sie beim Hören den Kopf eigentlich auch total leer machen?
Ja. Ja, hier denke ich natürlich an den Pianisten, ne? Das ist ja aus dem Polanski-Film. Das spielt Adrian Brody für Thomas Kretschmann. Der möchte, dass er ihm was vorspielt auf dem Klavier. Und steht da in seiner SS-Uniform und hört zu.
Schauen Sie viele Filme eigentlich?
Ja, ich würde gern viel, viel mehr ins Kino gehen, aber das ist mit Beruf und zwei Kindern nicht immer möglich.
Es klang ja vorhin schon so ein bisschen an, Ihr Alltag ist sehr bewegt. Also ich möchte jetzt mal vermuten, es ist vielleicht nicht ganz so wie bei 1 Million Minuten, aber würden Sie sagen, dass Sie manchmal auch ein Vater am Rande des Nervenzusammenbruchs sind?
Ja, oft. Also manchmal fällt es mir, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie sehr man die Arbeit auch irgendwie zurücklassen kann und wie man sie sein lassen kann, ne? Und das gelingt, glaube ich, halt, wenn man kreative Jobs macht, die einem viel bedeuten, wo es darum geht, irgendwie diese Vision zu bewahren und so, nicht so gut wie bei anderen Jobs, wo man sagen kann, okay, ich habe es jetzt bis hierhin geschafft, jetzt lasse ich das liegen, mache ich morgen weiter. So. Und bei dem, was ich mache, denke ich ununterbrochen darüber nach und wie man das noch umbauen kann oder wie man andere davon überzeugen kann, dass das vielleicht der bessere Weg ist und solche Sachen. Mhm.
Wobei ich schon das Gefühl habe, Sie schauen ja auch sehr genau, was Sie machen, oder? Dass es auch nicht zu viel wird?
Es wirkt so, als würde ich, also andere Schauspieler drehen viel, viel mehr Film als ich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich selten frei habe. Die Vorbereitung ist halt auch sehr intensiv und ja.
Ganz schlicht gefragt, warum sind Sie eigentlich Schauspieler geworden?
Durch Zufall, Schicksal, Berufung, weiß ich nicht. Ich wurde entdeckt im Kindergarten und ob das dann Zufall war oder ob da irgendwie mehr dahinter war. Ich glaube, ich kann es gut und ich bin echt dankbar dafür, dass ich einen Beruf gefunden habe, der mir so viel gibt. Und mir so viel abverlangt, aber mich gerade dadurch so sehr ausfüllt.
Gerade weil Sie so früh angefangen haben, gab es später nochmal einen Moment oder eine Phase, wo Sie die Entscheidung dann auch nochmal ganz bewusst getroffen haben?
Ja, ich war mal an einem Punkt, wo ich dachte, ich will das nicht mehr machen. Es gibt mir halt nicht mehr so viel zurück und dass ich das aus falschen Beweggründen lange gemacht habe. Nämlich um irgendwie geliebt zu werden oder so, was ja total absurd ist. Also weil die Gegenliebe, die man als Schauspieler bekommt, ist natürlich keine richtige Liebe. Und da war ich in einer gewissen Krise. Da habe ich mich der Musik zugewendet und habe versucht, das irgendwie auf diese Platte, besonders die zweite, zu packen.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Genau. Und dann fand ich es aber, dann habe ich wieder so einen neuen Mut gefasst. Ja, so wie man sich halt jedes, so alle 7 Jahre, sagt man ja, häutet man sich so im Leben. Und das war einer von diesen Weichenstellungen. Und jetzt bin ich wieder mit großer Freude und Liebe Schauspieler.
Weil Sie ja eben auch schon Lars Eidinger zitiert haben, ist das dann auch in den Momenten, wo es dann richtig gut ist, die totale Erfüllung oder dieses ganz bei sich angekommen sein?
Ich bin halt einfach so ein Typ, ich funktioniere so total über Flow. Manchmal bin ich im Flow. Ja, und diese Zustände liebe ich. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit von manisch-depressiv. Das klingt jetzt so ein bisschen schlimmer als es. Also ich würde mich jetzt nicht so kategorisieren, aber das sind ja so fließende Übergänge. Aber ich liebe einfach diesen Flow. Manchmal habe ich den und dann gelingt mir alles und dann wirke ich auf Menschen besonders und ich habe tolle Begegnungen und mein Beruf macht mir Freude. Und dann gerät man so ein bisschen wieder, geht der Motor auseinander. Und das ist einfach das habe ich jetzt auch als mein Leben akzeptiert, dass es halt so läuft. Und ich weiß nicht, ob ich diese Hoch und Tiefs in anderen Berufen auch kriegen würde.
Ist es dann auch wichtig, dass Sie immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die Sie schon gut kennen?
Das finde ich toll. Finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man sich verbunden fühlt. Und da gibt es einfach sehr unterschiedliche, also Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aus unterschiedliche Geschmäcker vielleicht auch haben, aber im Kern irgendwie das Gleiche teilen. Und die finden sich auch immer. Aber manchmal kann man sich halt auch die Sachen nicht aussuchen und das ist viel Arbeit, dort irgendwie so offen zu bleiben und sich auch selbst manchmal zurückzunehmen.
Zum Schluss kommt jetzt noch Bach. Das hat mich überrascht. Was verbinden Sie mit dem?
weil Chopin und Schubert sich so ähnlich sind. Mhm.
Und ein Romantiker ist er jetzt auch nicht unbedingt. Mhm.
Aber er ist ein Geistlicher. Also das Geistliche.
Bach zum Schluss hier für Tom Schilling bei NDR Kultur à la carte. Präludium und Fuge C-Moll, Werkverzeichnis 847. Bald sind sie zu erleben in der Hörspielserie Die Erschöpften von NDR und Deutschlandfunk. Bald geht's los mit den Dreharbeiten für die zweite Staffel von Achtsam Morden, haben Sie mir schon erzählt. Wie oft schauen Sie sich eigentlich die Ergebnisse Ihrer Arbeit an? Oder hören Sie sich an, jetzt in dem anderen Fall?
Selten eigentlich. Also manchmal muss man ja dabei sein zu prämieren. Ist für mich immer eine Herausforderung. In manchen Filmen kann ich mich besser sehen, in manchen schlechter. Es ist immer unterschiedlich. Ja. Aber ist vor allem am Anfang immer mit Angst verbunden. Ja.
Angst davor, dass Sie nicht zufrieden sind mit dem, was Sie da gemacht haben?
Ja, dass ich mich schäme. Ja, dass es nicht gut ist, dass ich mir der Film vielleicht nicht gefällt, ich mir selber irgendwie mich nicht überzeugend finde. Ja.
Haben Sie einen Film, den Sie ganz besonders mögen? Die Komödie Die Goldfische haben Sie vorhin schon erwähnt. Gibt es einen anderen, der Ihnen ganz wichtig ist, wo Sie sagen, da finde ich mich in Anführungszeichen selber auch ganz toll?
Ja, oh boy, doch, ja. Interessanterweise ein Film, den ich ausschließlich mit Freunden gedreht habe. Also das ist ganz wichtig, offenbar für mich. Und vor allem auch ein Film, der ein sehr, sehr kleines Team hatte, der unglaublich intim ist. Es kann aber auch manchmal ein bisschen täuschen, weil ich mir natürlich meistens gut gefalle, wenn ein Film sehr, sehr gut geschnitten ist. Also der Schnitt bei einem Film ist wirklich so elementar wichtig. Und Oh Boy ist also ein Film, wo ich mich total wohlgefühlt habe, wo Rolle und Schauspieler sehr, sehr miteinander verschmolzen sind und der unglaublich sorgfältig und gewissenhaft geschnitten wurde von Jan-Ole Gerster und seiner Cutterin Anja Siemens.
Wir haben ja schon gehört, dass Sie dazu neigen, immer wieder neue Dinge auch auszuprobieren. Wäre dann Regie für Sie irgendwann auch noch mal ein Ziel? Dann hätten Sie ja den Schnitt auch in der Hand.
Genau, käme, glaube ich, über die Bucharbeit. Also wenn ich das weiterverfolge, auch vielleicht Drehbücher zu schreiben, dann gibt es bestimmt auch irgendwann eine Geschichte, wo ich sage, das weiß ich jetzt aber ganz genau, wie ich es machen würde. Und das Rüstzeug hätte ich ja mit einfach irgendwie so. Da bin ich dann doch ein alter Hase mit meinen 43 Jahren, der mit 6 den ersten Film gedreht hat. Also ich weiß schon, wo man auch die Kamera am besten hinstellt und wie was wirkt und so. Und das würde ich mir zutrauen, ja.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Mhm. Tom Schilling, ganz herzlichen Dank.
Ebenso.
Für die Zeit. Und ich finde, Sie sind großartig in Die Erschöpften als Sven Schmitz, liegt an Oliver Sturm, der Hörspielarbeit, dem auch da, finde ich, gelungenen Drehbuch, wenn man das
exzellente Vorlage, muss man hier wirklich nochmal sagen. Also für mich ist das Wort ist wirklich alles.
Und es sind viele auch andere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Die Liste ist so lang, dass ich die hier jetzt nicht alle aufzählen kann. Sie können den Podcast jetzt schon abonnieren. Ab 28.04. ist die Serie dann komplett in der ARD-Audiothek zu hören und bei uns auf NDR Kultur dann ab 3.05. immer Samstag ab 18 Uhr im Radio. Dankeschön.
Danke
das
auch.
War NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weiser.